viele Leute schon ein Interesse an haben. Wenn da, wenn du siehst, auf in die Augen von einem anderen, hey, da ist ein Interesse, da kannst du dann die Einladung machen und sagen, hat jemand dir mal so etwas gesagt? Oder hat jemand dir mal gezeigt, wie du sicher sein könntest von ewiges Leben? Oder hat jemand mal gezeigt, dass wenn du stirbst, du sicher sein kannst, im Himmel zu kommen? Sehr einfache Frage. Wenn sie dann sagen, nein, eigentlich noch nicht, dann darf ich dann anhand von dieser Brücke vom persönlichen Zeugnis dir das Evangelium geben. Und dann kannst du dann das maximal 10, 15 Minuten anhand von 10, 12, 15 Stellen geben, vielleicht mit so einer Brücke-Illustration. Und dann sollst du sehen, dass viele Leute niemals am persönlichen Zeugnis klar gehört haben, von wie eine Person von Finsternis ins Licht gekommen ist, durch eine Person Jesus Christus, durch Glaube alleine ohne Religion. Und zweitens, wie sie auch selber dieses Heil umsonst bekommen können. Und ich sage immer, in Englisch sagt man, keep it simple, stupid. Auf Deutsch sagt man, in der Beschränkung zeigt sich der Meister, richtig? Mach es kurz, bündig, zum Punkt. Und dass sie sehen, hey, das ist interessant für mich. Und so kann ich auch daran teilhaben durch Glaube alleine. Das ist das Kern eigentlich von, und dafür kannst du dann Apostelgeschichte Kapitel 26 für benutzen. Wir möchten erstmal ein paar Versen lesen in Kapitel 26, Vers 1. Paulus ist da, weil er hat nicht gehört, fünfmal hintereinander auf den Heiligen Geist und verliert ungefähr 2,5 Jahre öffentlichen Dienst, weil er ins Gefängnis ist. Und besonders ist, Jesus verlässt ihn nie. Nützt das alles, um sein Zeugnis zu geben an alle hochplatzierten Leute in Israel und später auch für den Kaiser. Vers 1. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da verantwortete sich Paulus und reckte die Hand aus. Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll. Alles, der sich von den Juden beschuldigt werde, allermeist, weil du weißt, alle Sitten und Fragen der Juden. Darum bitte ich dich, du wollst mich geduldiglich hören. Vater, wir danken für dieses Wort. Wir danken, dass auch hier viele reiche Lektionen zu finden sind. Vor allem, wie wir das persönlich umsetzen können, um das Zeugnis zu geben an anderen, die vielleicht Suchende sind, die dich nicht kennen, die den Herrn Jesus als Erlöser überhaupt nicht kennen und vielleicht Suchende sind nach Frieden mit Gott, nach Vergebung ihrer Sünden, nach ein reines Gewissen, denken es finden zu können in Religion oder eigener Gerechtigkeit, aber schlussendlich es vermisst habe, weil es nun zu finden ist in deinem Sohn und durch Glaube an deinen Sohn Jesus Christus Sicherheit zu bekommen von ewiges Leben. Gib mir Weisheit, das klar und verständlich zu lehren und öffne die Herzen von allen, um das aufzunehmen und auch umzusetzen und weiterzugeben. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Bevor ich weitergehe, hier ist eine interessante Geschichte. Paulus hat keinen Anwalt, er spricht für sich selber. Und ich denke, dass wahrscheinlich in den, und ich hoffe es nicht, in der Zukunft, wir haben das gesehen in anderen Ländern, wo in vielen Ländern Christen verfolgt werden, wenn das auch bei uns so sein sollte, ist das, glaube ich, auch nach dem deutschen Gesetz noch immer erlaubt, dass du dich selber fürs Gericht verantwortest. Und das ist eine sehr wichtige Sache, um das zu tun. Wenn du das alles überschreibst an einem Anwalt, kann ein Anwalt dich einfach reinlegen und durch Dinge weiterzugeben, die du eigentlich, womit du nicht einverstanden bist. Paulus hat das nicht und er tut das selber. Und erstens, in den ersten 3 Versen bedankt er sich. Das heißt, du kannst dich ganz am Anfang, wenn du mit jemandem sprichst, sagen, darf ich mal etwas erzählen, wie ich Frieden mit Gott gefunden habe. Eine andere Person sagt, ja. Nur so kurz, 3 bis 5 Minuten, okay. Jetzt kannst du dich bedanken. Sei immer höflich, um einen persönlichen Zeugnis zu geben und mach es nicht zu lang. Leute haben kein Interesse, eine Viertelstunde eine persönliche Geschichte über ich zu hören. Das ist einfach, wie es ist. 3 bis 5 Minuten und das Zeugnis soll nicht gehen über dich, aber über Jesus Christus und was er in dein Leben hat getan. Amen. Das Problem ist, dass Leute kommen nach vorne, ich muss Zornis geben und dann fangen sie an mit ich und enden mit ich und wenn es aufzählt, ist es in 5 Minuten ungefähr 50 Mal ich. Das ist nicht das Absicht. Du kannst sicher ein paar Dinge erzählen vor deiner Begehung, die spezifisch für dich so waren, aber dann kannst du erklären, wie Jesus in dein Leben Eintritt gekommen hat, oder bekommen hat, wie er durch Glaube dein Leben geändert hat, was er getan hat. Das Zeugnis ist eine Art Absicht, ihm Ehre zu geben. nicht dich selber zu verherrlichen. Ich sage das nochmal, weil ich habe es oft gehabt, wenn Leute nach vorne kommen und dann haben sie eine Riesengeschichte. Es geht nur um eine Person, sich selber. Oder Jesus, die wird auch dafür gebracht. Und das ist sehr oft bei aller Gruppe und sehr, sehr stark bei den charismatischen Pfingsten, die sprechen dann über zwei Personen, den Heiligen Geist und sich selber. Also das heißt dann ihre Erfahrungen. Das ist der Trick. Also sehr wichtig, um dich zu bedanken. Und hier in Vers 3 wird da etwas erwähnt über sein Leben von Jugend auf. Sein Leben von Jugend auf beschreibt er unter anderem in Philipper 3, Vers 4 bis Vers 6. Philipper 3 von Vers 4 ab. Wohl ich habe, dass ich mich Fleisches rühmen möchte, so ein anderer sich dünken lässt, der möge sich Fleisches rühmen, ich vielmehr. Der ich am achten Tage beschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer aus den Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eiferer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Er war einer von dem einzigen auserwählten Volk der Welt, da er noch ein Benjaminit, ein, nach der Säcke der Pharisäer, ein Eiferer nach der Gerechtigkeit im Gesetz unsträflich, das heißt 613 Gebote, unsträflich halten können. Er hat viel mehr Hingabe gehabt als wir vor unserer Bekehrung und ich denke, als viele nach unserer Bekehrung. Aber hat es mit Unverstand, Unvernunft getan. Er hat nämlich nichts gewusst von Gottes Art und Weise, und das ist durch Jesus Christus. Und so gibt es auch hier, ich bin sicher im Bein, viele katholische Leute, Martin Luther war 500 Jahre her, eins, die mit großer Hingabe sich gepeitscht hat und Sünde bekannt hat, bis er keine mehr wusste und so weiter, und hat so versucht, Sünde frei zu werden, bis er durch das Lesen der Heiligen Schrift zum Punkt kam, dass er sagt, ich muss es nicht tun, Jesus hat alles für mich getan. Und dann hat er gesagt, es ist verbracht von einem anderen für mich. Durch Glaube an ihm kann ich dann meine Hand auflegen. Also hier beschreibt er dann ganz kurz etwas von seinem Leben, von Vers 4 bis Vers 11. Und die Versen, 4 bis 11, die beschreiben das Leben des Herrn Jesus von Paulus vor seiner Bekehrung. Und das kannst du auch tun, du kannst ein paar Punkte machen und aufschreiben, wie dein Leben war, bevor du bekehrt warst, was für Absichten, Ziele du nachgestrebt hast, was für Lehre es vielleicht gegeben hat, wie es war, um in Sünde alleine wieder zu sein, was du vielleicht per Studium oder Ideale oder Absichten oder Genuss versucht hast. Und da musst du nicht in Detail treten, aber du kannst es im allgemeinen Beschreibung ein bisschen weitergeben. Vers 4, zweimal Leben von Jugend auf. Wie das von Anfang unter diesem Volk zu Jerusalem zugebracht ist, wissen alle Juden, die mich vorhin gekannt haben, wenn sie wollten bezeugen, denn ich bin ein Pharisäer gewesen, welche ist die strengste Sekte unseres Gottesdienstes. Nun stehe ich und werde angeklagt über die Hoffnung an die Verheißung, so geschehen ist von Gott zu unseren Vätern. Zu welcher hoffen die 12 Geschlechter der unseren zu kommen, mit Gottesdienst Tag und Nacht emsiglich. Diese Hoffnung halben werde ich, lieber König Agrippa, von den Juden beschuldigt. Warum wird das für unglaublich bei euch gerichtet, dass Gott tot auferweckt? Zwar ich meinte auch bei mir selbst, ich müsste viel zuwider tun dem Namen Jesu von Nazareth, wie ich denn auch zu Jerusalem getan habe, dass ich viel Heilige in das Gefängnis verschloss, darüber ich Macht von den hohen Priester empfing, und wenn sie erwürgt wurden, half ich das Urteil sprechen. Und durch alle Schulen, also die Synagogen, jüdische Schulen in außerhalb von Israel, peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern und war überaus unsinnig auf sie, verfolgte sie auch bis in die fremde Städte. Das ist seine Beschreibung von einem Pharisäer, die Gott versucht zu gefallen und die auch ganz klar Jesus versucht zu, also seine Nachfolger versucht zu verfolgen, weil er hat sich selbst Gott gemacht und das heißt, was war Gottes Lästerung nach dem jüdischen Gesetz? Dann verdient eine Person, gesteinigt zu werden. Das Besondere, was er hier tut in Vers 6, er spricht über die Hoffnung an die Verheißung. Das hat zu tun mit Vers 8, dass Gott Tote auferweckt. Und das ist eine besondere Sache, die er hier tut, weil die Hoffnung ist eine nationale Auferstehung von Israel. Komm nach Ezekiel Kapitel 37. Das ist eigentlich das, wo er hin verweist. Das haben die orthodoxen Juden korrekt noch immer. Ezekiel 37. Das ist eine nationale Hoffnung. Vers 1. Des Herrn Hand kam über mich und führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein Weidfeld, das voller Beine lag. Und führte mich anderthalb dadurch und siehe, das Gebein lag sehr viel auf dem Feld und siehe, da waren sie sehr verdorrt. Dann sagt er, was siehst du dann? Ja, die Beine, die verdorrt sind. Und dann sagt der Herr zu ihm, Vers 5, so spricht der Herr, Herr, von diesen Gebeinen, sieh, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Die Frage ist, wie bekommen sie Odem in sich? Die Odem bekommt das Volk Israel in sich genau wie, gleich wie Adam damals Odem in sich bekommen hat. Gott hat ihm in der Nase einen lebendigen Odem geblasen und er wurde eine lebendige Seele. Und wie kommt die Odem? Vers 7, ich weiß, sagte, also er predigte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weiß, sagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine kamen wieder zusammen und jedes zu seinem Gebein. Und da kommen Adern und Fleisch auf und so weiter. Aber Ende von Vers 8, es war aber noch kein Odem in ihnen. Wie kommt die Odem darin? Vers 9, er sprach zu mir, Weissage zum Winde. Weissage du Menschenkind und sprich zum Winde. So spricht der Herr, Herr, Wind, komme herzu aus den vier Winden und blase diesen Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Und die Odem ist verbunden mit den vier Winden und verbunden mit einem Mann, die anfängt zu predigen. Das ist das Kern, das musst du niemals vergessen. Diejenigen, die Bibelschule machen, sollen dann vier Semester Kirchengeschichte, Gemeindegeschichte bekommen. Und das Prinzip ist immer eine Geschichte, Gott sucht immer einen Mann. Immer einmal, keine Frau. Keine Transgender oder was sie alles auch sind, Agenda. Ein Mann. Und der predigt. Er lehrt nicht, er teilt nicht, er predigt. Und das ist verbunden mit Gottes Atem, die durch einen Mensch, Männermund anfängt, Eingang zu finden in den Herzen von die Leute, die da rundum ihm sind. Und da fangen Leute an, zum Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Die werden von neuem geboren, dass der Heilige Geist durch die Predigt, Christus im Gekreuzigt, in ihnen Wohnung macht. Sie werden erweckt und fangen an, für Jesus Christus zu leben. Das ist der Odem Gottes, die durch ein Predigermund übertragen wird. Deswegen sehen wir oft in der Heiligen Schrift, ich glaube, dass Luthers Bibel, keine Bibel, dieses Wort Prediger predigt, so oft erwähnen wir das aus der Heiligen Schrift. Luther sagt, Glaube kommt durch die Predigt, predigt aber durch das Wort Gottes. Amen. Und Männer unterschätzen niemals die Kraft von eurer Predigt. Ab und zu seid ihr ein bisschen zornig, ist gut. Luther hat gesagt, ich predige am besten, wenn ich zornig bin. Amen. Und du kannst nicht in dieser Zeit so viel Ungerechtigkeit sehen und nicht jeden Tag einmal dich aufregen wegen der Müll, der Sünde, der Chaos, der Blödsinn von Obrigkeit bis Kirche, bis Gemeinde, bis was im Namen Gottes überall gesagt oder gelehrt wird. Es fängt dich an zu ärgern. Sterker noch, ihr seid nun ein paar Jahre hier und wenn ihr ein paar Jahre unter bibeltreue Lehrer seid, weißt du, was dann passiert ist mit euch? Ihr seid fürs Leben versaut. Das ist wirklich wahr. Weißt du, weil das Problem ist, am Moment, dass du die Schrift kennst und weißt, was die Schrift sagt und was ein heilsamer Lehrer ist, das kannst du alles prüfen. Wir gehen ja niemals zu Hebräisch und Hebräisch, du kannst einfach selber lesen auf Deutsch, was es sagt. Dann bekommst du nach einiger Zeit eigene Überzeugung. Und dann siehst du nach einiger Zeit einen Clown in Rom, die ein falsches Evangelium predigt. Alle Clowns in de Pfingstcharismatische Gruppe, Adventisten, alle mögliche Leute, die nur zwei Dinge predigen, die meisten predigen nur Dinge, kommen in die Gemeinde und geben dann Geld und geben dann Geld und kommen in die Gemeinde. Das ist ungefähr das ganze Zusammenfassung von ihrer Predigtstruktur von 10 Jahren Zeit. Mehr bringen sie nicht. Das ist alles, was sie haben. Und du wirst nach einiger Zeit, du kennst die Schrift, du kennst die heilsame Lehre, das ist auch ein Grund, warum ich immer, bevor die Predigt, eine Lehrstunde halte, dass ihr heilsame Lehre lehrt und selber prüft und selber über eure Bezeugung bekommt. Und dann siehst du nach einiger Zeit, wenn alle Dinge anhört, und heute kannst du alles Mögliche anhören auf Internet oder aufs Handy, was die meisten Leute sagen, stimmt einfach nicht. Nicht mal das Evangelium können sie klar weitergeben. Das ist falsches Evangelium. Es geht in ökumenische Idee oder wie sie es alles auch nennen, ist einfach falsch. Und dann regst du dich auf. Das stimmt überhaupt nicht. Warum sagt er das nicht richtig? Ja, hat er das sagen müssen, ja. Und was das passiert dann? Ihr kennt die Heilige Schrift. Und je mehr Bibel du kennst, wie einsamer es wird, weil eigentlich sagen die Leute, so ein bisschen ein sauer Typ, ja, die hat immer etwas zu jammern, aber nichts ist richtig, ja, was er oder sie hört. Aber das Problem ist, die meisten, die kennen sich nicht auch mit der Heiligen Schrift. Das heißt, wenn Leute keine Ahnung haben, das ist auch kein Problem. Dann müssen sie nicht tun, als ob sie sich auskennen mit diesem Buch. Die Aufgabe eines Pastors, Lehrers ist, euch dieses Buch beizubringen, durch Predigt und Lehre. Das alles. Und das ist genau das, was die meisten nicht tun in den letzten Tagen. Das ist tragisch, aber wahr. Ja, ist eine Schande in der Tat, ja. Kannst du dir vorstellen, du Fenster ist kaputt. Da kommt ein Typ, der will ein Fenster flicken und geht weg und Fenster ist immer kaputt. Er hat etwas anderes gemacht, er hat ein bisschen geputzt oder so etwas oder sauber gemacht, aber Fenster ist kaputt. Also, da gehe ich ihm natürlich nicht für zahlen. Mit einem Auto gehst du irgendwie hin, ja, ich habe kaputte Reifen, ersetze das, und dann, was tut er dann? Dann macht er andere Auspuff von der Hinterseite und Rad ist noch immer kaputt. Ja, das gehst du nicht zahlen. Aber weißt du, was das Problem ist in Deutschland, seit von katholischen und leider auch viele evangelische? Sie kommen in eine Ortsgemeinde und sie hören niemals das Evangelium. Wird einfach nicht gepredigt, auch nicht mit Ostern. Und dann sind sie vielleicht errettet und dann bleiben sie immer am Baby. Das ist niemals heilsame Lehre, das ist niemals lernen, weiterzukommen, zu wachsen. Nach 10 Jahren sind sie immer noch so gleich. Kannst du dir vorstellen, jemand ist in der ersten Klasse und nach 10 Jahren siehst du ihn wieder und er ist noch immer in der ersten Klasse und ist zufrieden auch. Das ist doch Wahnsinn. Und das sind die meisten Christen heute. Oder wenn er gut früher war, dann kam ich da bei Onkel und Tante und so weiter und sagen sie, oh, du bist so gewachsen, ja. Lass mich dich umarmen, das habe ich immer gehasst. Weißt du. Lass mich dich sehen, ja. Boah, bist du gewachsen, ja. Aber es wird natürlich traurig sein nach 5, 6, 7 Jahren, dass sie sagen, oh, du bist nicht gewachsen, ja. Und ich bin froh darüber auch noch. Das ist wie die meisten Christen heute sind. Die wachsen nicht, ze willen ook niet wachsen, sind froh darüber. Dat is tragisch. Een jonge man, een jonge vrouw wil wachsen, wil weiterkommen. Ob es nur in de carrière is of de school is, du wirst normal weiterkommen. Met Ausnahme, wenn du Christ bist heute, in de letzten Tagen. Dan bist du so zufrieden, du wirst nicht wissen, du bleibst schön sitzen, du gibst ein bisschen Geld auch noch an jemanden, der dir nicht Nahrung gibt. Dat is de Situation heute, in de letzten Tagen. Ezekiel 37, daar waren wir geblieben. Vers 10. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihr war ein sehr großer Herr. Und wer sind das, die Leute? Vers 11, du Menschenkind, diese Beine sind das ganze Haus Israel. Vers 12, wie kommt das Wiederherstellen? Weissage darum und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Vers 12. Sieh, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, das sind nicht die Deutschen, das sind nicht die Holländer, das sind auch nicht die Philister, die Palästinenser, mein Volk aus demselben Herr holen und euch ins Land Israel bringen. Und sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch, mein Volk, aus demselben gebracht habe. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch in euer Land setzen. Das Land gehört den Nachkommen von Abraham, Isaac, Jakob. Euer Land, siehst du das? Na, hier ist eigentlich die Idee, das ist eine nationale Auferstehung. Aber was tut Paulus? Sehr schlau. Er wendet das Zeugnis von selber an den Apostelgeschichte 26 von dieser nationalen Auferstehung Israel auf Jesus Christus. Apostelgeschichte 26, Vers 6. Da sagt er dann, ich werde angeklagt über die Hoffnung an die Verheißung. Und dann geht er weiter zu Vers 8. Warum wird das für unglaublich bei euch gerichtet, dass Gott Tote auferweckt? Und dann geht er Vers 9 zu Jesus von Nazareth. So, er nützt etwas aus der Schrift, Alten Testament, mäßig, auch in der Zukunft, nach der Auferstehung Israels, und wendet das an auf die Auferstehung von Jesus von Nazareth. Und das ist auch etwas, was du tun kannst, wenn du predigst. Du kannst einen Text nehmen aus dem Alten Testament. Wenn du predigst, kannst du das nehmen und das geistig praktisch anwenden heute in einer Predigt, um Leute ins Gewissen und Herz zu überzeugen. Dann also in Vers 11 sehen wir, dass da einen Zeugnis, man kann das als ein Zeugnis nehmen, wie du etwas erzählen kannst von deinem Handeln und Wandel, bevor du zum Glauben kamst an Jesus Christus. Und wir sehen auch in Vers 11, dass Paulus die Christen hat gefoltert, die, bis sie Jesus als Heiland abgelehnt haben, also verneint haben. Das war Paulus. Paulus war auch diejenigen, die den Mantel von den Pharisäern auf sich genommen hat, wenn die anderen Stephanus gesteinigt hatten in Apostelgeschichte 7. Also er war ein echter Christusverfolger. Dann gehen wir weiter mit Vers 12. Über welchem, da ich auch gegen Damaskus reiste, mit Macht und Befehl von den hohen Priestern, mitten am Tage, lieber König, sah ich auf dem Wege, dass ein Licht vom Himmel, heller denn einer Sonne Glanz, mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Da wir aber alle zur Erde niederfielen, hörte ich eine Stimme reden zu mir, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lecken. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Er sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast, und dass ich dir noch will erscheinen lassen. Und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welchen ich dich jetzt sende. Aufzutun, hier ist das Kernpunkt von seinem Dienst, ihre Augen, die Augen der Heiden, dass sie, die Heiden, sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden, durch den Glauben an mich. Punkt. Kein Werke, kein Taufe, Glaube alleine. Und es war die Errettung von dem Volk und von den Heiden. Also wurde von dem Volk Israel genommen und zu den Heiden geschickt. Das war sein erster Auftrag, Apostel an den Heiden. Und das ist genau das, warum er hier im Gefängnis gekommen ist, weil er wollte zu den Juden gehen in Jerusalem. Das heißt, bleib bei dem Ruf, den Gott dir gegeben hat. Gott hat dich eine Gabe gegeben, einen Ruf gegeben. Und der Trick ist eigentlich, wie älter du wirst, ausfindig zu machen, was Gott dir gegeben hat, zu tun. Und sei einfach treu darin. Das ist alles. Und geh nicht in den Laufbahn eines anderen laufen. Von ich will sein, in sein Laufbahn oder ihr Laufbahn laufen. Schau auf Jesus und er zeigt dir schon, was dein Lauf ist. Und wenn du nicht auf Jesus schaut, aber schaut auf links und rechts und so weiter, dann gehst du schnell außerhalb deiner Bahn laufen. Und dann kommst du in die Bahn eines anderen. Und dann gibt es Krach. Na, es gibt viel Krach in Gemeinden, wenn Leute nicht schauen auf den Anfang und Vollender ihres Glaubens, auf den Herrn Jesus Christus. Nun ein paar Dinge möchte ich noch darüber sagen. In Vers, diese hebräische Zunge, in Vers 14, das ist die himmlische Zunge, das ist die hebräische Zunge. Wenn Leute heute sagen, von den Zungen sprechen, ja, sprich nicht in Zunge, oh, du sprichst nicht in die Engelssprache, die himmlische Sprache. Dann sagt man, sprichst du nur in Hebräisch? Das ist was, wahrscheinlich die Sprache im Himmel ist Hebräisch. Denn Herr Jesus spricht hier in die hebräische Zunge. Und Saul hat viele Sprachen gekannt, aber hier wird in Hebräisch zu ihm gesprochen. Dann, in Ende von Vers 14 lesen wir, es ist dir schwer, wieder den Stachel zu lecken. Das ist eigentlich ein Bild von der Heiligen Schrift, die eine Überzeugung bringt an Leute in ihr Gewissen. Komm nach 1. Samuel 13, Vers 21 im Alten Testament. 1. Samuel 13, Vers 21. Und die Schneiden und an den Sensen und Hauen und Gaben und Beilen waren abgearbeitet und die Stacheln stumpf wurden. Das waren die Sachen, die dann getan wurden, um das Land zu bearbeiten. Und das ist eigentlich die Heilige Schrift, die oft an Überzeugung bringt. Wenn ihr auf der Straße hier in München predigst, dann hörst du die wunderschönsten Schimpfwörter auf Bayerisch wahrscheinlich. Und der Grund ist, dass sie die Schrift nicht leiden können. Die Schrift bringt die Überzeugung. Und das ist, worin sie ein Problem haben. Sie kämpfen gegen Gott, durch sie gegen die Schrift zu stellen. Es gibt viele Länder, Moslem, katholische, kommunistische Länder speziell, die haben dieses Buch verboten. Was sie wissen, das Buch ist ein lebendiges Buch. Und am Moment, dass das Buch nicht da ist, können sie den Platz von Gott einnehmen. Das ist die Idee dahinter. Das ist, was Rom immer getan hat. Rom hat immer gesagt, das Buch muss raus. Und dann kunnen we de plaats van, het vacuüm van een God einnehmen. Dat ziet men oft in bij Mao, Lenin, Stalin, Kim Il-sung en zo. Die hebben de plaats van God eingenomen. Heute is het de staat. Ja, heute komt de gesetz, ja, in bald, glaube ich, in Deutschland. Kritiker der Staat is untersagt. Ja, so weit geht es heute. Verboten. darf nicht mehr gesagt werden, etwas Negatives. Und ich sage immer, ich predige nicht so ganz viel über die Bibel an sich, ich predige kaum Themen über die Bibel, aber ich habe unser YouTube-Kanal viele Lektionen, das war damals 2016, 2017 über die 500 Jahre Reformation. Und im Prinzip reicht das, weil dieses Buch braucht nicht so ganz viel Verteidigung. Dieses Buch muss man einfach loslassen und durch Predigt Raum geben. Und dann sollst du von selber sehen, dass das Buch hat noch immer die gleiche Kraft wie 500 Jahre her. Das ist die Löwe der Reformation. Das ist nicht Luthers Buch oder so etwas, das ist die Heilige Schrift, die Gott auf Deutsch uns hat zuvertraut. Amen. Das ist, was es ist. Luther hat aber nur einen von sieben Übersetzer. Es waren noch sechs andere, die haben viel mehr getan als er. Aber das Buch ist von Gott eingegeben. An die Früchte kennt man das. Dieses Buch hat nicht nur linguistisch qua Sprache, nicht nur hat es den Mittelstand gegeben, hat es Reichtum gegeben, es hat das ganze deutsche Volk erweckt. Und wenn das Buch geschlossen wurde, hat das ganze deutsche Volk in die Finsternis geschickt. Und das sehen wir heute. Solange das Buch dicht bleibt, es macht nicht aus, was du tust, heute Deutschland wird weiter versklavt werden. Punkt. Es gibt zwei Dinge, ich will nicht zu viel in die Politik gehen, aber wenn du heute der Untergang des Abendlandes anschaut, das Buch, was ich euch empfehlen kann zu lesen, ist den Namen vergessen, 100 Jahre her hat er das geschrieben, bevor der Erste Weltkrieg, glaube ich noch, ist in München gestorben, wie heißt er auch wieder? Der Untergang des Abendlandes, ein Deutscher. Brillantes, kein gläubiger Mann. Und hat eigentlich geweissagt, vor dem Ersten Weltkrieg, der Untergang Deutschlands. Und hat das sehr, ich habe das zu Hause und gelesen, also zwei dicke Teile, und beschreibt das eigentlich noch, bevor der Erste Weltkrieg angefangen hat. Der Erste Weltkrieg war der Anfang von der zweiten 30-jährigen Krieg. Und nach 1945 ist Deutschland als Land, als souveränes Land aufgehört zu existieren. Bis aus heute ist noch besetztes Gebiet. Und er beschreibt das, ohne die Quelle ausfindig gemacht zu haben, nämlich, dass die Heilige Schrift weggenommen wurde an den Unis, aus den Pulten und vom Herzen der Pastoren und Prediger. Am Moment, dass das nicht mehr im Herzen und Überzeugung beim Prediger ist, hörst du das, wie er weissagt oder predigt. Die Überzeugung ist weg. Und am Moment, dass dann die Schrift weg ist, ist die Weissagung weg und dann wird ein Volk wild. Komm nach Hosea 4. Hosea 4, Vers 6, Seite 1208. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk ist dahin. Spricht über Israel, du kannst auch heute anwenden, hier, deutsches Volk 2024. Darum, dass es nicht lernen will, denn du verwirfst Gottes Wort, darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mein Priester sein sollst. Du vergissest das Gesetz deines Gottes, darum bin ich auch deine Kinder vergessen. Und da kannst du mal ein Predigt überhalten, bis die Tränen über den Wangen laufen, weil das ist, wie es leider gekommen ist. Vers 1 von Hosea 4. Hört die Kinder Israel des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe, kein Wort Gottes im Lande. Und dann suche ich noch, was ist auch wieder geblieben? Mein Volk geht unter, ja, das ist Vers 6, ja. Ist dahin, weil es nicht lernen will. Gottes Wort ablehnen, nicht mehr lernen wollen, dann kann Gott eigentlich nichts mehr tun. Das heißt, mit aller Sache, die du siehst, um Deutschland als Land, das Abendland, was untergeht, zu stoppen. Es gibt zwei Dinge, die du niemals hörst, in keiner politischen Partei sollst du auch nicht hören. Die Ursachequelle ist Rom, das sollst du niemals hören. Zweitens, die Lösung ist zurückgehen zu Gottes Wort. Und das wollen die meisten Christen nicht. Das heißt der große Abfall. Und das heißt, du bist gezwungen, in diesen Niedergang mitzugehen. Das ist eine ganze Kultur, meine Meinung, die größte Kultur der Geschichte, größer als die israelitische Kultur, die größte Kultur der Geschichte, drei Generationen zerstört werden. Wir sind ganz mitten drin. Es geht blitzschnell. Und das hat zu tun, dass das deutsche Volk und viele Christen nehmen Gott weg, als je hart, je gedanken, je gemeinde, je land, je gesetzgebung. Und das ist die größte Tragik der Geschichte in Deutschland, meine Meinung. Und was Gott sagt dann, ja, sie wollen mich nicht, dann gibt er was? Ein Lügen, dass sie an Lügen glauben. Und die Lüge personifiziert ist der Mensch der Sünde. Und der ist nicht in Moskau, ist auch nicht in Mekka, ist in Rom. Apostelgeschichte 26. Sonst gehen wir ein bisschen die falsche Richtung auf zum Himmelreich und das ist nicht Absicht. Hier kannst du dann von Vers 12 bis 18 sagen, das ist, wie du, wenn du es persönlich anwendest, wie und wann hast du Jesus Christus als persönlichen Heiland kennengelernt? Du kannst einen Bibelvers, zwei Bibelverse gebrauchen und erklären, wollen die Leute wissen, wie und wann hast du eine Person kennengelernt, die dich Frieden mit Gott, die deine Sünden vergeben und dich ewiges Leben hat gegeben. Das wollen die Leute hören. Und dann kommt danach von Vers 19 bis am Ende, wie ist Paulus Leben geändert? Wie ist dein Leben danach geändert im Vergleich mit was du hast? Und das kannst du ein bisschen abstimmen anhand der Person, die am Ende ein Zeugnis gibst. Ob er ganz religiös ist, hast du vielleicht eine religiöse Hinsicht, Dinge, kannst du was benachdrücken oder überhaupt nicht. Oder hat andere Interessen, die mit dir übereinstimmen in deinem alten Leben. Vers 19. Daher, lieber König Agrippa, war ich der himmlische Erscheinung nicht ungläubig, sondern verkündigte zuerst denen zu Damaskus und zu Jerusalem und in alle Gegenden jüdischen Landes, auch den Heiden, dass sie erstens Buße täten und zweitens sich bekehrten zu Gott. Drittens täten rechtschaffene Werke der Buße. Das ist wichtig, das Wort Buße wird erwähnt. Es gibt auch Leute, diese Hyper-Dispensationalisten oder Ultra-Dispensationalisten, die sagen, nein, Buße musst du nicht predigen. Doch, Paulus predigt Buße und das hat er schon früher gemacht in Apostelgeschichte 20, Vers 21. Er sagte, ich habe bezeugt beide, den Juden und Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Warum ist Buße wichtig? Buße bedeutet eine Änderung von Denken und sagen, ich vertraue nicht mehr meine Gerechtigkeit, meine Religion oder mich selbst. Ich kann nichts. Und zweitens, ich glaube an die Gerechtigkeit eines anderen, Jesu Christi.
Amen.
Das alles. Aber wenn du nicht umgeht von dir selber und du hörst, dass du in Christus alles bekommen kannst, dann sagst du, okay, das ist Gottes Gerechtigkeit. Aber denkst du vielleicht, aber ich bin nicht so schlecht, dass ich nur an ihm alleine glauben muss. Ich kann auch etwas Gutes tun, weil ich hatte die Sakramente, ich hatte die heilige 44 heilige orthodoxe jüdische Festtage und so weiter. Und so schlecht bin ich doch auch nicht. Und Gott sagt, doch, da bist du. Du kannst nichts Gutes tun von Natur. Du bist ein elender Sünder. Darin ist nichts Gutes zu finden.
Amen.
Und deswegen musst du dich vollkommen von dir selber abkehren und nur glauben an die vollkommene Gerechtigkeit Gottes, der Herr Jesus Christus. Er hat durch seine Auferstehung bewiesen, Gottes Sohn zu sein. Das ist der Kernpunkt von Ostern. Dann zweitens, was er sagt in Apostelgeschichte 26, Buße, sich bekehren zu Gott. Du kannst sagen, ich bin schlecht, aber du musst dich bekehren zu Gott. Du musst den lebendigen Gott vertrauen und nicht etwas oder ein anderes oder ein anderes Ding. Und dann, wenn du dann zu Gott kommst, durch Jesus Christus, täten rechtschaffene Werke der Buße. Das heißt, gute Werke sind wichtig, aber die können dich nicht retten, können dich nicht rettend bleiben lassen. Sie sind eine Folge von Rettung durch Gnade alleine. Das ist die Reihenfolge. Die schöne Reihenfolge finden wir in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und Vers 9. Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben. Und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auch dass ich nicht jemand rühme. Also keine Werke, nichts von dir, nur Gnade alleine und Glauben an eine Person Jesus Christus. Das macht dich selig. Dann doch, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, waren bei der neuen Geburt, zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollten.
Amen.
So, Gott sieht gute Werke wichtig, aber um zu ehren, zu verherrlichen, deine Steuererklärung korrekt einfühlen, nicht zu spät in der Arbeit sein, aber 8-9 Stunden schaffen, die du normal zu schaffen hast. Das sind gute Werke. Und das gehört dazu, dass ein reines Gewissen haben vor Gott und den Menschen. Nur die, zurück zu unserem Text, in Vers 22 hat man eigentlich diesen Ultra, Dispensationalisten haben hier unter Sichere Bullinger ihr Beweistext, dass das Geheimnis von Leib stattfinden soll nach Apostelgeschichte 28. Und was er dann sagt, die sagen dann, ich soll das nicht in Detail treten, wir haben ein Video darüber auf unserem YouTube-Kanal, wenn du fast Interesse hättest. Die sagen dann, Paulus predigte nur, was er wusste von Mose und die Propheten. Und das ist dann anhand von Vers 22. Aber durch Hilfe Gottes ist es mir gelungen und stehe bis auf diesen Tag und zeuge beiden, Kleinen und Großen, und sage nichts außer dem, was die Propheten gesagt haben, dass es geschehen sollte, und Mose. Und sagen sie, naja, er hat nur Mose und die Propheten gesprochen, und das Geheimnis von Leib ist dann nach Apostelgeschichte 28 gekommen. Das ist Blödsinn, weil zwei Briefe waren schon geschrieben, bevor er hier in Kapitel 28 diese Worte niedergeschrieben hatte. Das war Römer und Korinther. Und dann sagt er folgendes in Römer 16, Vers 25, das ist sogar so geschrieben, bevor Apostelgeschichte 28. Und was sagt er in Römer 16, Vers 25? Dem aber, der euch stärken kann, laut meines Evangeliums und Predigt von Jesu Christus, durch welche das Geheimnis offenbart ist, das von der Welt her verschwiegen gewesen ist. Das Geheimnis war schon bekannt. Und das war dann Vers 26, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter alle Heiden. Gehorsam des Glaubens, dass man an Heiden glaubt, an Jesus Christus, ist er errettet, ohne ein einziger von diesen 613 Gebote und Verbote von den Juden zu halten. Das ist Gnade. Und daran haben hast du und ich Teil bekommen. Der zweite Brief, neben Römer, die zeigt, dass diese Ultra-Dispensionalisten vollkommen falsch liegen, finden wir in 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13, auch geschrieben, bevor Ende von Apostelgeschichte, so bevor Apostelgeschichte 28. Wir lesen 1. Korinther 12, 13. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Jude oder Heiden, Grieche oder Freie. Wir sind zu allem einem Geist getränkt. Das heißt, er war schon ein Leib von bekehrten Juden, bekehrten Heiden, beide von Neuem geboren, in das Leib Jesu Christi auf Erde, und er ist das Haupt im Himmel. Amen. Und darum sagt er auch in Apostelgeschichte 26, wenn Jesus sagt in Vers 15, ich bin Jesus, den du verfolgst. Weil wieso kann er sagen, du verfolgst mich? Er war das Haupt im Himmel, aber sein Leib war auf Erde. Unter anderem waren da diese von neuem geborenen Juden, die Paulus bis in den Tod hat verfolgt. Also er hat dann Jesus persönlich verfolgt, durch sein Leib auf Erde zu verfolgen. Nogmaals, diese ultra- oder hyperdispensationalisten, die sagen immer, wir müssen die Versöhnung predigen, die Versöhnungen predigen. Keine Buße. Das hörst du auch unter viele evangelische oder Baptistengemeinden heute nur Versöhnung. Nou, Buße bedeutet einfach Umkehr. Du hast es falsch getan, falsch gedacht über dich selber. Er ist keine Hoffnung in dir. Die einzige Hoffnung ist, wenn du glaubst an Gottes Gerechtigkeit, der Herr Jesus Christus. Das ist die Hoffnung, das ist die Lösung. Und man muss erst umkehren von was nicht richtig ist und vertrauen auf das, was richtig ist, Jesus Christus. Und das Buße tun, das wird heute kaum mehr erwähnt. Und das kannst du ruhig auch in die Öffentlichkeit predigen, genau, weil es ein bisschen polemisch ist. Hè? Und alles muss heute apologetisch sein, man muss verteidigen. Nein, man muss in die Attacke gehen, man muss sagen, was falsch ist, warum es falsch ist und was die Alternative ist, de persoon van Jesus Christus. Vers 23, was hat er dann gesagt? Dass Christus sollte leiden und der Erste sein auf der Auferstehung von den Toten und verkündigen ein Licht dem Volk und den Heiden. Das ist eine Referenz, die unter anderem erwähnt wird in Römer 15, Römer 15, Vers 9. Römer 15, Vers 9 bis Vers 13. Dass die Heiden aber Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Aber mal spricht ihr, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Aber mal lobt den Herrn, alle Heiden, und preist in alle Völker. Römer 15, Vers 11. Und Vers 12, aber mal spricht Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesse, Hinweis zu Jesus Christus, und der Auferstehen wird zu herrschen über die Heiden, das ist Millennium, 1000 Jahre Reich. Auf dann werden die Heiden hoffen. Gott aber, der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr völlig Hoffnung habe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also hier ist ein Hinweis zu der tausendjährigen Herrschaft Jesu über die ganze Welt, inklusive die Heiden. Und das wird hier erwähnt in Vers 23, Verkündigen ein Licht dem Volk und den Heiden, dem mäßig tausendjährige Reich, nun schon bis 2024 von der Zeit von Paulus ab oder Zeit von Jesus ab, dass Heiden Licht bekommen geistlich, aber die wahre Herrschaft kommt mit tausendjähriger Herrschaft Jesu Christi nach dem zweiten Kommen. Dann noch ein paar Dinge über diesen Vers von Bullinger in Vers 22. Paulus hat alle Dinge zu sagen über Israel, die nirgendwo im Alten Testament zu finden sind, aber offenbart das in Römer 9, 10 und 11. Hat alle Dinge zu sagen über Dinge bezüglich des Leib des Herrn Jesus Christus, die nirgendwo im Alten Testament gefunden wurden, sind zu finden in unter anderem 1. Korinther 12 über das Leib Jesu ist auf Erde und das Haupt ist im Himmel. Und hat Dinge zu sagen über die zwei Naturen. Wir haben da mal über gesprochen, Römer 6 und 7, das zwei Naturen, der alte Mensch, alte Fleisch, und der neue Mensch, Christus in dir. Die findest du nirgendwo im Alten Testament. Die Bosheit des Menschen findest du nirgendwo in Mose und die Propheten. Das heißt, all diese ultra-hyper-dispensationalisten lügen dauernd. Und sie haben vor allem euch Baptisten, die Bibel ernst studieren, auf die Augen, um ihr euch wegzuziehen von der bibeltreuen Gemeinde. Und ich will das nochmals benachdrucken, weil es gibt viele von diesen Wölfen und Schafskleidern. Vers 24 bis Vers 26, dann sehen wir eigentlich, oder Vers 27, dass, was Paulus tut, er fängt an eigentlich Agrippa einzuladen. Und sagt dann, glaubst du das eigentlich, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Mit anderen Worten, er fängt an mit einem Zeugnis, sich zu verantworten. Und dann sagt er, aber du Agrippa, wie ist es mit deinem Glauben? Und das ist sehr weise, weil ein Person muss verstehen, vor allem eigene Familie, es ist nicht eine Sache zwischen du und dein Familienmitglied oder dein Vater, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwester, deine Freunde, deine Kollegen. Es ist eine Sache zwischen sie und dem lebendigen Gott. Zwischen sie und dem Herrn Jesus Christus. Das ist alles. Und du kannst nur bitten, lass dich versöhnen, tu Buße und glaub an Jesus Christus. Wenn sie es nicht tun wollen, dann tun sie es nicht. Das müssen sie ganz klar verstehen. Du musst es auch so ins Gesicht sagen. Manche haben mir aber so gesagt, ja weißt du was, interessiert mir eigentlich nur deine Seele. Was du weiter von mir hältst, oder ob du, ich muss kein Geld, ich muss nichts von dir haben. Nur kurze Zeit, dass ich sehen kann, wie du dich retten lassen kannst durch Jesus Christus. Und ich sage es dir zweimal, und wenn du es noch nicht anhören möchtest, ich bete für dich, Tür ist offen, aber bye bye. Und das ist die beste Art und Weise, um es so zu bringen. Dass sie verstehen, es ist nicht ein Kampf zwischen ihm und anderen, nein, zwischen der Herr und sie. Das muss in Ordnung gebracht werden. Vers 24, da er aber solches zur Verantwortung gab, sprach Festus mit lauter Stimme, er wird angeprägt, das haben wir heute nicht gerne, wir auf die Straße, dann reden sie laut zurück. Wir waren gestern in St. Gala, und ich war, Roger war am Predigen, hat gut gepredigt. Also Schweizerdeutsch, das kann ich nicht, und bla bla bla, und dann die Schweizerdeutsche regen sich auf, einer von ihnen. Also wenn ich predige, dann so ein blöder Holländer, das hören sie natürlich schnell. Aber einer von ihnen, so ein Schweizerdeutsch, mit Schweizerdeutschem Dialekt, als St. Galler, dann werden sie angepredigt, so 10 Uhr morgens auf die Straße in St. Gallerisch. Ah, das hassen sie ja, den ganzen Tag zerstört. Und dann reden sie laut zurück. Ja, dann kommt Arif, kommt dazwischen, weiß, wie der Arif ist, ja, so, ganz so, Und dann denke ich dann, ja, das ist genau, was du brauchst. Sie müssen in ihrer eigenen Sprache angepredigt werden. Und dann kommt eine laute Stimme zurück. Paulus, du rasest. Die große Kunst macht dich rasend. Er rast überhaupt nicht. Ich gebe eine ganz klare, deutliche, höfliche Verantwortung. Das heißt, Festus wird ins Gewisse angesprochen. Deswegen werden Leute laut. Er aber sprach, mein teurer Festus, ich rase nicht, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Amen. Das sollst du auch predigen. Wahre und vernünftige Worte. Einfach Christus in ihm gekreuzigt. Denn der König weiß solches wohl, zu welchem ich freudig rede, denn ich achte ihm, sei der keines nicht verborgen, denn solches ist nicht im Winkel geschehen. Und dann kommt er in die Gegenattacke. Er muss sich jetzt verantworten, dann geht er in die Gegenattacke. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Er hat herausgefunden, der Festus glaubt nicht viel, aber Agrippa schon. Ich weiß, dass du glaubst. Dann sagt Agrippa, sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, du überredest mich, dass ich ein Christ würde. So von, na, das ist ziemlich klar, nicht nur eine Verantwortung, ist eigentlich eine Predigt, um ihm auch auf Jesus zu weisen. Und da kommt ein bisschen Humor, das brauchst du auch auf die Straße, wenn du predigst. Vers 29, Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, es fehlt an viel oder an wenig, dass nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Banden. Das ist lustig, nicht wahr? Ich hatte eine Kette gebunden, ja, ich möchte alle sein wie ich, ja, nur Ausnahme die Kette. Die musst du natürlich nicht haben, aber der Rest, ja, das ist wunderschön, was ich in Christus umsonst bekommen habe, das wünsche ich euch alle. Und da das gesagt, stund der König auf und der Landpfleger und Benitsche und die mit ihm saßen. Und entwichen beiseits, redeten miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was des Todes oder der Bande wert ist. Wert sei. Mit anderen Worten, ja, sein Zorn ist klar, geht nicht gegen ein jüdisches Gesetz, nicht gegen das römische Gesetz. Und dann sagt Agrippa dann zu Festus, Festus ist nicht so offen, Agrippa schon, dieser Mensch hätte können losgegeben werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Aber er musste das tun, um wegzukommen aus Jerusalem, weil er hat nicht gehört auf den Heiligen Geist, die sagt, geh nicht nach Jerusalem. Aber Paulus dachte, er weiß es besser. Er wusste es besser. Und das ist nicht der Fall. Und so endet dann seine Rede unter den Heiden. Und ja, dann vonden zitten, dass er vor allem beschäftigt mit den Heiden, Kapitel 27, sollen wir nächste Woche besprechen. Er geht auf zwei Schiffe nach Rom, beide aus Alexandrien. Und was ist heute passiert, seit den letzten 100 Jahren? Deutschland ist auf zwei Schiffen Richtung Rom gegangen, hat zwei Manuskripte, Codex Vaticanus, Alexandrie, Codex Sinicus, Alexandrie. Die haben, sind die Grundlage für alle moderne Übersetzungen. De Heilige Schrift ist raus, kein Weissagen, kein Heiligen Geist mehr. Ein katholischer Text ist rein, Richtung aus Alexandrie Richtung Rom. Die ganze Ökumene, ganze Allianz geht Richtung Rom. Daarom zijn er als Duitsers land nog immer niet onafhankelijk. Ze zijn die bezetste gebied. Ze zijn nog onder Rome. Maar onder alliëerde hier heerschaft heißt dat dan zo schön. Maar indirect onder Rome. Hier nog een laatste uitslag aan de hand van wat Agrippa daar zegt in vers... 'Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel, aber er blieb verloren. Agrippa blieb verloren, soweit wir wissen. Er war nah daran, er blieb verloren. Du kannst an christliche Kirche beitreten, du bist noch immer verloren. Du kannst Evangelium hören, nicht annehmen, du bleibst noch immer verloren. Jemand klopft an der Tür. Du schaust, wer es ist, es ist Jesus, aber du öffnest nicht. Du bleibst verloren. Das ist das Problem. Du kannst vieles hören, vielleicht wenn du hier sitzt, hörst du das Evangelium, und du sagst, ja, es ist schön, das hat er schön gesagt, ja, ja wunderbar. Ja, aber weißt du, was das Problem mit dir ist? Du bist noch immer verloren, und wenn du nicht heute Buße tust und glaubst an Jesus Christus, ihm fragt, in deine Seele zu retten, bleibst du verloren. Das ist das Problem. Pilatus, Herodes, Agrippa, kannten die Schrift besser als viele prämilleniale Prediger heute. Die wussten ganz genau die Auferstehung Israels, die wussten ganz genau von der Auferstehung Jesu Christi. Problem war, sie wollten nicht zu Jesus kommen. Und da möchte ich abschließen mit einem Vers, was ihr auch auf die Straße sehr oft gebraucht. Wenn Leute auch hier in München, die so von, ja, wir sind katholisch und wir sind evangelisch und wir wissen von der Osterbotschaft, ja, das ist doch eine schöne Sache, wir gehen auch in die Kirche, ja. Neben Weihnachten gehen wir zweimal in der Woche in die Kirche, ja. Und dann kannst du sie weitergeben in Johannes 5, Vers 39. Sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Ja, ich habe meine Bibel zu Hause, ich habe auch noch eine gute Bibel zu Hause. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Da liegt das Problem. Er ist gekommen zu dir, diesen Jesus Christus. Er ist auferstanden, der Natur deines Herzens. Aber du musst persönlich zu Jesus Christus kommen. Wenn du es nicht tust, ist ein Gentleman, er zwingt sich nicht. Viele sterben in ihrer Sünde, wie der Mörder am Kreuz. Er konnte Jesus nah am berühren. Hat nicht geglaubt. Starb und ging in die Hölle. Das ist die Tragik von vielen, vielen Leuten. Vater, wir danken nochmals, dass du uns eine Chance hast gegeben, dass du uns die Augen hast geöffnet. Wir danken für das Zeugnis von deinem Diener Paulus hier in Apostelgeschichte 26. Hilf uns auch, diese Möglichkeiten wahrzunehmen, auch die kommende Zeit, um unseren Zeugnis mal aufzuschreiben und dann zu beten, dass du alle hier die Gnade und die Gelegenheit schenkst, um das persönliche Zeugnis mal vielleicht an Familie, Bekannte, kurz und bündig, aber klar zu geben, wo es dein Name und deine Person verherrlicht und zentral stellt und dass Leute dann sich Gedanken machen und denken, ja, das ist eine Friede und eine Freude und eine Sündevergebung, die mein bester Kumpel oder Freundin vielleicht bekommen hat, umsonst durch Glaube. Ich habe das nicht. Und Vater, gib uns die Freude und Weisheit, um auch dann das Evangelium dann weiter zu verteilen und auszugeben an diejenigen, die da Suchenden sind. Hilf uns, Seele zu dir zu führen und weiter zu helfen, zu wachsen. In die Gnade und Kenntnis Jesu Christi. Danke für das Beispiel von Paulus. Hilf uns, das auch persönlich gut anzuwenden und darin treu zu sein, bis du kommst. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen. 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 Lassen wir eine Pause halten.